Sehnst du dich danach, dich uns zu zeigen? Dich zu sehen, dich zu erkennen, von dir zu empfangen, auf dich ausgerichtet zu sein. Das ist das Leben. Du bist das Leben. Und dieses Leben des Trostes, des Friedens, der Liebe, der Kraft, der Hoffnung strömt einfach von dir. Und du willst uns helfen, dir näher zu kommen, uns mehr zu öffnen, dir mehr zu glauben, dir mehr zu vertrauen und von dir zu empfangen, all das, was du hast für uns, wonach du dich sehnst, dass es deine Gemeinde hat, deine Fülle, deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Reinheit, deine Klarheit, deine Kraft. Wir danken dir, Herr, für dieses wunderbare Vorrecht, dass wir immer wieder ein ganz klein wenig schmecken können von dem, was den Himmel ausmacht. Deine Schönheit, deine Gegenwart. Herr, wir sehnen uns nach dir, wie wir gesungen haben. Wir wollen dich sehen, wir brauchen dich. Hilf du uns, Herr. Bring uns weiter. Gebrauche diesen Abend, uns weiterzuführen. Herr, wir sind es müde, einfach nur irgendwelche schönen Ereignisse zu haben, die uns nicht verändern, die uns nicht Kraft geben, aus alten Mustern auszusteigen. Wir wollen lernen, deiner Kraft in uns Raum zu machen und zu kooperieren und mitzufließen und jedes Hindernis zu identifizieren und über Bord zu werfen, damit du kommen kannst in uns, damit du in uns Wohnung nehmen kannst durch den Glauben, dass die Gemeinde schön machen kannst und herrlich machen kannst und machen kannst zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, schon hier jetzt auf Erden. So laden wir dich ein. Gott, Heiliger Geist, unser Helfer, unser Lehrer, unser Beistand. Was können wir verstehen ohne dich? Was können wir begreifen vom Himmel, von der Schönheit Gottes ohne deine Hilfe? Unsere Abhängigkeit von dir wird uns immer bewusster, immer klarer. Und so verneigen wir uns vor dir, Gott, Heiliger Geist. Nimm diesen Platz ein als Lehrer, als Helfer, als den, der blinde Augen auftut und neues Sehen schenkt. Wir vertrauen dir, dass du uns dienst mit deinem Wort. Wir danken dir. Halleluja. Amen. Amen. Ich möchte heute Abend zu euch sprechen über die wachsende Gemeinde. Die wachsende Gemeinde. Ist das ein gutes Thema? Die wachsende Gemeinde. Und möglichst so, wie das vom Wort Gottes zu sehen ist und wie Gott sich das vorgestellt hat. Unser Gott, dem wir dienen, der Gott der Bibel, er selber ist ein Gott von Wachstum, von Multiplikation. Er ist nie der gleiche. Wir werden die Ewigkeit damit verbringen, ihn anzuschauen, ihn anzubeten. Und wir werden immer wieder Neues sehen. Immer wieder Neues. Es wird nie langweilig werden, es wird nie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ach Mensch, Anbetung, denkt an den Münchner im Himmel. Ja, voller Verdruss sitzt er da auf seiner Wolke, zupft da missmutig an seiner Harte. Luja! Luja, Socki! Ja, und freut sich, wenn die Schicht um ist. Nein, das ist eine furchtbare Perversion. Es wird ganz anders sein. Unser Gott ist ein Gott von Wachstum. Paulus redet von einem unausforschlichen Reichtum Christi, ein unausforschlicher. Das heißt, man kann forschen und forschen und forschen und Reichtümer kommen hervor, aber wir kommen nie an ein Ende. Wir kommen nie an ein Ende. Und weil er ein Gott von Wachstum ist und wir etwas von ihm bekommen haben, von seiner Natur bekommen haben, sein Leben bekommen haben, wir jetzt gerufen sind, seine Nachahmer zu sein, wird auch in unserem Leben, wenn wir verbunden sind mit ihm, Wachstum stattfinden. Und das will ich gleich von Anfang an hier sagen. Wenn ich von der wachsenden Gemeinde spreche, dann rede ich nicht von, lass uns morgen alle auf den Marktplatz gehen mit Gitarre und irgendwie schrumm, schrumm um ein paar Zettel verteilen und die Leute anflehen, doch in unsere Versammlung zu kommen. Oder von irgendwelchen anderen Werbegags und Tricks und Flyer und bedruckte Luftballons und alle möglichen Dinge, um Menschen zu überreden, doch einmal, wenigstens einmal bei uns hineinzuschauen. Die wachsende Gemeinde ist eine Gemeinde, wo die einzelnen Mitglieder geistlich wachsen. Wenn die einzelnen Mitglieder sich vorwärts bewegen, hinein in mehr von Gott, wird die Gemeinde wachsen. Das ist ganz einfach. Gott sagt, dockt an bei mir, kümmert euch um Qualität und ich kümmere mich um die Zahlen. So viele Menschen versuchen, Zahlen zu erreichen und versuchen, Zahlen irgendwie hochzuhalten und mit Zahlen zu beeindrucken. Und wenn die Zahlen nicht zu beeindrucken sind von den Konferenzteilnehmern, dann nimmt man die Teilnehmer von allen 5 Versammlungen und addiert die zusammen. Es waren zwar immer die gleichen Leute, aber dann sagt man, so und so viele Leute haben unsere Versammlung besucht. Das Ganze musst du durch 5 teilen. Das steht da aber nicht. Weil da eine verkehrtes Verständnis ist. Da ist dieses Verständnis, je größer die Zahl ist, umso wertvoller und wichtiger und geistlicher muss das sein. So denkt Gott überhaupt nicht. Jesus hat sich in 12 investiert und nicht in Tausende. In 12 hat er sich investiert und sagt, wenn da die Qualität stimmt, dann wird der Rest auch kommen. Eine wachsende Gemeinde ist eine Gemeinde, wo möglichst viele, möglichst alle in einem Prozess der Veränderung sind, in einem Prozess des Wachsens sind, in einem Prozess sind, mehr von Gott zu bekommen. Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Dieses Wachstum darf nicht aufhören. Und wenn das da ist, Gott wird Menschen herbeibringen. Weil je mehr von Gott zu sehen sein wird in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in der Art, wie wir sind, je mehr von Gott zu sehen sein wird, umso mehr wird eine Kraft da sein, bedürftige Menschen in Not, in Verzweiflung, in Hoffnungslosigkeit, in Ängsten anzuziehen. Niemand ist für schwache, gedemütigte, missbrauchte, kaputte, gebundene Menschen attraktiver als Jesus Christus selbst. Und wo er sich manifestiert, wo er anfängt, sich zu zeigen in Menschen, in der Art, wie sie leben, in der Art, wie sie Beziehungen haben, werden kaputte, kranke, mühselige, beladene angezogen. Und sie werden nicht nur angezogen, sie werden befreit. Es wird nicht nur ein riesiges Lazarett bauen und lebenslange Seelsorgefälle haben, sondern Jesus zerschlägt Ketten. Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau. Sie war jahrelang verstrickt in Drogen und hat x Therapien abgebrochen und die Therapeuten hatten keine Hoffnung mehr für sie. Und dann hat sie sich zu Jesus bekehrt und ist frei geworden. Und jetzt sieht man, wie sie herauskommt aus den alten Mustern, wie sie herauskommt aus der alten Denkweise, wie sie herauskommt aus dem alten Lebensstil. Und ich habe sie gefragt, ja, was hat dich dazu bewogen? Du warst ja sicherlich nicht ein treuer Kirchgänger am Sonntagmorgen. Also was hat dich bewogen, mit diesem Lebensstil jetzt an Jesus zu glauben? Und sie sagt ganz einfach, ich hatte eine Bekannte auf der Drogenszene, die ist älter als ich und die ist noch viel länger drin gewesen als ich. Und die hat noch mehr Therapien abgebrochen als ich. Und für die wurde noch mehr Hoffnung gegeben von irgendeiner ärztlichen oder therapeutischen Seite. Und ich habe gesehen, wie sie nach ihrer Bekehrung frei geworden ist und verändert worden ist. Und als ich sie gesehen habe, habe ich gewusst, das ist real. Das funktioniert. So ein Wunder gebiert das nächste Wunder. Wo etwas ist, kommt etwas dazu. Wo nichts ist, kann nichts dazu kommen. So müssen wir nicht schauen, ja, wie kommt etwas hier herein, sondern wir müssen schauen, wie kommt etwas hier herein in mein Leben. Und das, was da ist, wird für sich selber sprechen. Gott ist stark genug und klar genug und alt genug, für sich selber zu sprechen. Gott spricht für sich selbst. Und er stopft den Kritikern den Mund. Und er gibt den Zweiflern letzte Sicherheit. Durch das, was er tut, was man sehen kann, was niemand leugnen kann. Wachstum beginnt, wenn wir den Gott des Wachstums kennenlernen. Wenn wir begreifen, er hat so viel mehr für uns. Da ist eine solche Fülle. Wir haben gerade erst begonnen, ein bisschen die Tür aufzumachen und hineinzuschauen. Da ist so viel mehr. Und sein Hauptgedanke über unserem Leben ist Wachstum. Das war schon im Alten Bund so bei Israel. Und er hat sie vorbereitet und hat gesagt, kannst du nachlesen, 5. Mose 8, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gegeben habe, dieses reiche Land, wo Milch und Honig fließt, wenn ihr in dieses Land kommt, und wenn eure Schafe, eure Rinder und alles, was ihr habt, sich mehrt. Alles, was ihr habt von ihm, mehrt sich. Nicht, weil sie so clever sind, sondern weil sie den Gott des Wachstums haben. So, das ist das Erste. Wir erkennen den Gott des Wachstums. Er schenkt Wachstum, er schenkt den Anfang und er schenkt das Voranschreiten und er schenkt die Fülle. Er ist ein Gott von Wachstum. An ihn angeschlossen zu sein, bedeutet, ich kann nicht verhindern, dass ich wachse. Das ist, was Jesus sagt, der Weinstock und die Rebe. Wenn die Rebe verbunden ist mit dem Weinstock, sie wird Frucht bringen. Es wird hervorkommen, was hervorkommen muss. Nichts kann das abändern und verhindern, weil der Saft, der in dem Weinstock fließt, fließt hinein in die Rebe. Und darum sagt er, bleibt in mir, bleibt in mir. Das ist geradezu flehentlich, bleibt in mir. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht bringen. In ihm bleiben. Das bedeutet, ich kann Kind Gottes sein, ich kann an Jesus glauben, aber ich kann Phasen haben in meinem Leben, kann sogar ganze Lebensabschnitte haben, wo ich nicht bleibe in ihm. Wo ich bleibe in mir selbst, in meinen eigenen Ideen, in meinen eigenen Lebenskonzepten, in meinen eigenen Vorstellungen, in meinen eigenen Plänen und Zielen. Wir sollen in ihm bleiben, dass dieser Lebenssaft fließt. Manchmal trifft man Christen, die reden vom Burnout. Sie sind müde geworden. Warum sind sie müde geworden? Weil sie versucht haben, etwas zu geben, was sie nicht von Gott bekommen haben. Wenn wir in ihm verbunden sind, wenn sein Leben fließt und wir nur das weitergeben, was er durch uns gibt, warum sollen wir müde werden? In der Verkündigung, in der Seelsorge, im Dienen, in all den Dingen, die wir zu tun haben im Leben, warum sollen wir müde werden? Unser Gott ist nicht müde. Unser Gott ist quicklebendig. Und herrlich und hat keine Anflüge von Depression oder Entmutigung oder Langeweile oder Trägheit. Oh, es hat wieder einen Tag. Nein, unserem Gott geht es gut, er ist herrlich und er wohnt in uns. Wenn wir das glauben, wenn wir da Raum machen, wenn wir da verbunden sind und das nicht nur eine Idee in unserem Hirn ist, sondern das in einer Beziehung ausgelebt wird. Wie können wir müde werden? Er ist das Leben. Und er will Raum haben in mir. Und alles, was ich zu tun habe, ist zu lernen, ihm Raum zu geben. Und nicht den Raum für mich selber zu behalten, ihm Raum zu geben, ihm alles zu überlassen und zu sagen, du weißt es besser als ich. so tu du dein Werk, hab du deinen Weg in mir. Sei du in mir, dieser Gott von Multiplikation, von neuer Kraft, von Belebung, von Wiederherstellung, von Rückerstattung. Er will in uns sich entfalten. Und wir sollen nur Raum machen. Wir müssen nichts erzeugen. Wir müssen kein Leben irgendwie hervorpumpen. Sondern einfach nur Raum machen, dass das nicht gehindert wird, was da fließen möchte. Sagst, bei mir fließt aber nichts. Doch. Such diese Verbindung, such diese Nähe, such diese Gemeinschaft, such dieses Aufschauen zu ihm, trachte danach, zu bleiben ihm. Es gibt ein fantastisches Buch, aber ich glaube, es ist vergriffen. Bleibe in Jesus. Andrew Murray, kennt das jemand? Ist vergriffen, aber es ist eine Perle. Mindestens auf Englisch kannst du es mit Leichtigkeit finden im Internet. Kennt ihr Andrew Murray überhaupt? Ist der bekannt? Ich kenne wenige Menschen, die christliche Bücher geschrieben haben, die so tief und so klar geschrieben haben. Du schaffst nicht mehr als eine halbe Seite zu lesen, dann musst du beten. Und dann hast du was zu beten. Und du betest an, einfach weil du 5, 6 Sätze gelesen hast. Und die sind so voll. Und du merkst, dieser Mann kannte Gott. Dieser Mann lebte mit Gott. Dieser Mann hat keine Theorien von seinem theologischen Seminar, was er auch mal besucht hatte, irgendwie wieder frisch gemacht. Sondern er lebt aus einer Gemeinschaft mit Gott. Jeder Satz ist so voller Leben. Und es ist schade, dass in unseren Kreisen seine Schriften so wenig bekannt sind. Bis ins Rentenalter hat er einer Gemeinde oder mehreren Gemeinden, glaube ich, gedient. Und dann, als er in Pension ging, dann hat er sich hingesetzt und hat Bücher geschrieben. Und hat die nächsten 20 Jahre damit verbracht, über 200 Bücher zu schreiben, die in der ganzen englischsprachigen Welt als Klassiker gelten. Leider in Deutschland so wenig bekannt. So was immer du auf irgendwelchen Büchertischen, guck in die Schnäppchenecke, guck in die Ecke, die keinen interessiert, wo die Dumpingpreise sind, wo keiner hinlangen will. Da findest du manchmal noch Murray-Sachen, total angestaubt. Kauf alles, was du da finden kannst, egal, was du dafür bezahlst. Nimm es mit nach Hause und du wirst Jahre brauchen. Es gibt ein Buch, das lese ich seit fast 30 Jahren. Es ist nur ein Ausschnitt aus einem wesentlich dickeren Buch, aber mehr hat damals die deutschen Übersetzer nicht geschafft. Und es redet über Jesus, den hohen Priester. Und es ist ein wunderbares Buch. Ich weiß nicht, warum ich darauf komme. Ich wollte was ganz anderes erzählen, aber holt euch Andrew Murray. Oder lernt Englisch und dann habt ihr 200 Bücher. Und du kannst studieren und du wirst nicht nur ein Bücherwurm, sondern du wirst einer, der nachsinnt, einer, der anbetet, einer, der lernt, sich zu nähren vom Worte Gottes. Und das ist, worum es geht. Dieses Leben, das Gott uns darreicht, zu empfangen. Halleluja. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder oder Geschwister, wie es angemessen ist. Danken, warum? Weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Das war neutestamentliches Christsein. Der Glaube wächst. Das konnte der Apostel sehen. Der kam wieder, hat sie gesehen oder hat von ihnen gehört und er sagt, Mann, ihr Glaube wächst und wächst und wächst und wächst. Der Glaube wächst, falls du die Schriftstelle noch suchst, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Der Glaube wächst und er wächst reichlich, nicht kümmerlich, reichlich. Und weil der Glaube wächst, nimmt die Liebe zu. Ohne einen wachsenden Glauben kann Liebe nicht zunehmen. Viele Leute reden von Liebe, oh, lass uns einander lieben. Ohne dass wir von Gott etwas empfangen, ohne dass wir fähig werden, ihm tiefer und radikaler zu vertrauen, wir kriegen es nicht hin, einander wirklich so zu lieben, wie es dem Wort Gottes gemäß ist und wie es verlangt wird. Nur in der Gemeinschaft mit Gott, nur indem wir erleben, nicht lesen, nicht hören, nicht uns vorstellen, erleben, wie er uns liebt und wie er mit uns umgeht. Nur in dem Maße wächst das in uns. Es sind keine Appelle, seid nett zueinander. Das macht der ADAC, das brauchen wir nicht. Sondern wir erleben ihn, wir erleben seine Geduld mit uns, wir erleben seine ständige Vergebung. Ohne dass er sauer wird, ohne dass er genervt ist, ohne dass er frustriert ist, ohne dass er sagt, du, also, das war das letzte Mal, dass ich dir das erklärt habe, jetzt ist fertig. Wir kommen so schnell ans Ende mit anderen und auch mit uns selbst, aber Gott hat eine Geduld ohne Ende, ohne Ende. Und wenn wir das erleben, wie er geduldig ist mit uns, wie er gnädig ist, wie er keine Vorhaltung macht, keine Vorwürfe macht, uns nicht irgendwie in den Boden rammt, sondern uns immer wieder eine Chance gibt und immer wieder aufhilft, indem wir das erleben, leben, nicht hören, nicht gepredigt bekommen, erleben, wird unser Herz weiter. Und wir werden mehr und mehr freigesetzt, das, was wir empfangen haben, anderen zu geben. Das, was wir empfangen haben, anderen zu geben. Der Glaube soll wachsen, er kann wachsen, er wird wachsen, wenn wir angeschlossen sind an ihn. Und wenn der Glaube wächst, dann nimmt die Liebe zueinander zu. 2. Petrus, Kapitel 3. Vers 18, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade. Was für ein Befehl. Nehmen wir mal den ganzen hinteren Teil, lassen wir mal einen Moment beiseite. Nehmen wir nur, wachst in der Gnade, Ausrufungszeichen. Stell dir den Landwirt vor, der über seine Felder läuft und sagt, wachst, 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 wachst. Was werden die armen Pflänzchen sagen? Aber wie? Von Befehle, dass man sie andonnert, wachst, werden die nicht wachsen können. Und Gott gibt Befehl, wachst. Wachst in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Und ich will über zwei Faktoren, Kategorien, Aspekte, Dimensionen, alles richtig und alles doch falsch. Zwei Bereiche unseres Lebens sprechen, auf die wir Acht haben sollen und die sicherstellen, dass Wachstum kommt, geistliches Wachstum kommt. Und das erste ist das Wort Gottes. Das zweite ist der Heilige Geist. So, darum habe ich Probleme. Kategorie, Dimension. Der Heilige Geist ist eine wunderbare Person. Das ist keine Kategorie, aber irgendwie muss man es zusammenbringen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Das sind die Grundlehren des Wortes Gottes, das ist die Milch. Nach den grundlegenden Wahrheiten, seid begierig, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Durch die Milch, die wir aufnehmen, uns immer wieder zuwenden, den ganz simplen Grundwahrheiten. Was ist das Kreuz? Was ist Vergebung? Was ist Gnade? Was ist das Ziel der Erlösung? Was bedeutet das, Gemeinschaft zu haben mit einem unsichtbaren Gott, den man mit physischen Augen und physischen Sinnen nicht wahrnehmen kann? Diese grundlegenden Dinge immer wieder uns vor Augen zu stellen, immer wieder zurückzukehren, bewirkt Wachstum. Wir können niemals sagen, oh, wir sind über die Milch hinaus fertig. Nur noch Steaks, sondern immer wieder gehen wir zu den grundlegenden Dingen zurück. die haben eine enorme Kraft. Paulus sagt es in Apostelgeschichte 20 zu den Ältesten. Das Wort der Gnade, ich befehle euch dem Wort der Gnade an, das Kraft hat, euch zu retten und das Erbe zu geben. Das Wort der Gnade hat Kraft. Und wir kommen hinein in die Rettung. Das heißt, wir kommen hinein in die Erfahrung all der wunderbaren Dinge, die uns schon gehören, die Gott uns gegeben hat, die Gott uns angeboten hat, die uns zur Verfügung stehen. Aber wir sollen in sie hineinkommen. Unser Verständnis von den grundlegenden Dingen wird sich noch sehr vertiefen und sehr entfalten. Und wir brauchen nicht irgendwelche ausgeklügelten, interessanten, faszinierenden, spekulativen Theorien, die so auf dem Markt so gehandelt werden. Was wir brauchen, sind die grundlegenden, einfachen Realitäten, die sie, wie sie beschrieben sind in den Briefen im Neuen Testament, in diese Dinge hineinzukommen. Und wir müssen uns hüten, dass der Klang nicht uns so wohl bekannt ist, dass wir das abhaken und sagen, ja, das kennen wir alles schon. Das muss immer wieder neu und immer wieder frisch und immer wieder klar uns wirklich serviert werden. Und es kommt durch das Wort. Es kommt durch das Wort. Gottes Leben fließt durch sein Wort. Und auch du gibst Gottes Leben weiter durch sein Wort. Durch das Wort ist dir irgendwann klar geworden, Jesus lebt und du musst ihn annehmen. Du bist verloren und du sollst ihn annehmen und du hast das Wort angenommen und du wurdest von Neuem geboren. Durch das Wort Gottes wurdest du von Neuem geboren. Es hat eine schöpferische Kraft. Du hast es angenommen und es hat in dir etwas bewirkt und etwas zur Geburt gebracht, was nicht vorher da war. Es ist ein lebensschaffendes, schöpferisches, lebendiges Wort. Und wenn der Anfang so gewaltig ist, dass etwas entsteht, was gar nicht da war, dann wird das weitergehen und es soll wachsen und es soll zunehmen. Das Wort Gottes, Kolosser sagt es so, das zu euch gekommen ist, Kolosser 1, 6, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist. Und Frucht bringt und wächst. Das Wort Gottes ist da, es bringt Frucht und es wächst. Wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Kolosser 1, Vers 6 war das. Das Wort ist in der ganzen Welt, das Wort ist in der muslimischen Welt. Das Wort ist in Afrika, das Wort ist in Südamerika und das Wort ist auch in Deutschland. Das Wort ist da, das Wort kann Menschen die Augen auftun, das Wort kann Menschen überführen, das Wort kann Menschen zeigen ihren tatsächlichen Zustand. Und das Wort rettet Menschen. Lass uns nicht sagen, ja, aber davon sehen wir in unserem Land nichts. Lass uns erst einmal glauben an das Wort. Das Wort ist in der Welt. Das Wort ist in Deutschland. Das Wort ist in Schleswig-Holstein. Das Wort ist in Bad Bramstedt. Es ist schon da. Es ist da. Und es bringt Frucht. Lass uns glauben, dass das Wort das tut, was Gott gesagt hat, was sein Wort tut. Das Wort ist da. Und es wächst. Und es bringt Frucht. Wir neigen so sehr dazu, verhaftet zu sein an der Sichtbaren und sagen wir, ja, aber davon sehen wir bei uns nichts. Ja, Afrika, da kommen sie zu Hunderttausenden und da passieren die Dinge und in Asien und dies und das und jenes, aber hier nicht. Lass uns doch einmal für eine Weile das, was alles nicht geschieht, beiseite lassen. Ist sowieso nicht so interessant, das sich immer anzuschauen. Es passiert ja nichts. Und stattdessen richten wir unser Augenmerk auf das, wo das Leben ist. Wir wollen nämlich die Auswirkungen sehen, ohne die Ursachen zu kennen und ohne in den Ursachen zu Hause zu sein. Und das kann nicht funktionieren. Die Ursache für Wachstum ist das lebendige Wort in den Gläubigen. Das ist die Ursache für Wachstum. Und ich finde das jammerschade, dass so viele Menschen gelangweilt sind über das pure, reine Wort Gottes. Und sie wenden sich, genau wie Paulus das vorhergesagt hat über die Endzeit, sie wenden sich menschlichen Fabeln zu, Erdichtungen, Theorien, die Menschen ausgedacht haben, die alle faszinierend klingen, die ein Problem haben. Sie kommen nicht von Gott. Und sie werden die Gläubigen mehr verwirren und mehr trennen und teilen und mehr zerstören als aufbauen. Aber das Wort hat Kraft aufzubauen. Aufzubauen. Gott ist ein aufbauender Gott. Halleluja. Und das Wort ist da. Und das Wort bringt Frucht. Und das Wort wächst, das Wort, das wir schon gehört haben, das wir schon angenommen haben. Petrus sagt, wir sollen das gehörte Wort mit Sanftmut annehmen. Das heißt, es gibt eine rabiate Art des Skeptizismus, des Unglaubens, der negativen Perspektive, die das totschlägt oder unterdrückt oder lähmt, was wir eigentlich schon empfangen haben. Und wir müssen freigesetzt werden von dieser negativen Grundhaltung. Wir müssen freigesetzt werden zu sagen, das sind die Realitäten, das Wort ist in mir. Und das Wort wächst und das Wort bringt Frucht. Das Wort bringt Frucht. Das Wort Gottes aus deinem Mund bringt Frucht. Nicht weil du so toll bist, aber weil das Wort voller Leben ist. Auch das geschriebene, gedruckte Wort. Es ist voller Leben und es hat Kraft. Und dieses Wort soll und will herauskommen aus unserem Mund. Und es wird etwas bewirken. Manchmal hat man den Eindruck, die Leute von der Gegenseite haben viel mehr Glauben an die Dynamiken der unsichtbaren Welt als wir als Kinder Gottes. Ich habe ein Gebet gelesen von einer satanischen Rockband, bevor der Vorhang aufgeht, bevor sie auf die Bühne treten und ihre höllische Show abziehen. Sie stehen zusammen und sie beten zu dem, dem sie dienen, zu Satan. Und sie beten, Satan, move through our voices. Satan, bewege dich durch unsere Stimmen. Das beten sie in totaler Einheit, im Glauben. Und dann gehen sie durch den Vorhang auf die Bühne vor die Leute. Und wenn du einmal gehört hast, wie schrecklich das klingt, dann weißt du, ihre Gebete werden erhört. Es klingt so abgrundtief aus der Hölle, so pervers, so abartig, so ekelhaft, so zerstörerisch, so negativ, so böse. Sogar wenn es mal schön klingt, ist es böse. Sie glauben, dass sie verbunden sind mit dieser Kraft und sie glauben, dass diese Kraft durch ihren Mund sich bewegt. Und es ist so. Und das Wort des Lebens wohnt in uns und es will herauskommen und es wird etwas bewirken. Das ist, was geschieht im Lobpreis. Wir fokussieren uns auf Gott und wir verherrlichen ihn, wir erklären, wer er ist. Und manchen kommt das blöd vor. Manchen kommt das irgendwie vor wie überflüssig. Warum sollen wir etwas sagen über Gott? Das wissen doch alle. Gebete sind nicht dazu da, den Rest der Gemeinde mit Informationen zu versorgen. Gebete zu Gott sind dazu da, Gott zu verherrlichen. Und er winkt nicht müde ab und sagt, ja, ihr redet, ich bin herrlich, das weiß ich viel mehr als ihr. Nein, er nimmt das entgegen. Und er erfüllt das Wort seiner Knechte. Wir reden über seine Herrlichkeit, über seine Schönheit. Und die Schönheit Gottes manifestiert sich. Und für all die, die ihn kennen, die ein Herz nach ihm haben, die ihn suchen, die begehren, ihn zu sehen, sie empfangen etwas. Er wohnt, er manifestiert sich im Lobpreis seines Volkes. Wir reden von der Herrlichkeit und dann fängt sie an. Schade ist nur, dass wir es so kurz machen. Würden wir es intensiver machen? Würden wir es mit mehr Glauben machen? Würden wir es mit mehr Klarheit und Entschiedenheit und Gewissheit machen, dass wir uns vergegenwärtigen, wir tun das, was die Bibel sagt und Gott wird tun, was die Bibel sagt, was er tun wird, wenn wir tun, was die Bibel sagt? so viel mehr würde Gott kommen können. Gott braucht diese Kooperation. Er braucht diesen Glauben. Halleluja, das Wort. In der Apostelgeschichte gibt es so wunderbare Beschreibungen. Da heißt es in Kapitel 6, das Wort wuchs. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester, das war ein besonderes Wunder, wurde dem Glauben gehorsam. Eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Was war dem vorausgegangen? Das Apostelgeschichte 6. Vorausgegangen war eine gewisse Belastung, eine gewisse Krise, ein gewisser Stress. Die Arbeit nahm zu. Und die entscheidenden Leute, durch die Gott die Erweckung am Leben halten möchte und ausbreiten wollte, kamen unter Sachzwänge. Die Arbeit wurde zu viel. Und sie haben diese Situation erkannt und haben die Notbremse gezogen. Und sie haben gesagt, es ist nicht recht, dass wir das Wort und das Gebet vernachlässigen. Das ist wichtiger als die praktischen Arbeiten. Praktische Arbeiten sind wichtiger, aber es ist noch wichtiger, dass wir als die Hauptkanäle, die Gott gesetzt hat für dieses Werk, dass sie abgesondert bleiben und dass sie viel Zeit haben vor Gott und Raum haben in ihrem Herzen, dass das Wort Gottes in ihnen wirken kann. Damit, wenn sie dann vor die Leute treten, sie nicht dürre Theorien ausbreiten. Nicht irgendwie eine aufgewärmte Geschichte von gestern oder von vor einem Jahr, sondern lebendiges Wort, das Menschen aufbaut und das Glauben hervorbringt. Und sagt, lass uns Leute finden, die diese Arbeit tun. Und interessanterweise haben sie gesagt, nicht irgendwer, nicht irgendwelche Freiwilligen. Es ging um Suppe auszuteilen. Und sie haben gesagt, die Leute, die das tun, die müssen voll des Geistes sein. Voll des Geistes, um Suppe auszuteilen. Wir würden sagen, hey, jeder ist willkommen. Das ist eine unwichtige Arbeit. Das kann jeder machen. Die wichtigen Arbeiten, dafür sparen wir uns dann die drei Geisterfüllten auf, die wir überhaupt haben. Sie haben nicht so gedacht, sondern haben gesagt, auch das ist wichtig und das sollen geisterfüllte Leute sein, voll Weisheit. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Hier ist eine wichtige Lektion. Eine wachsende Gemeinde wird diejenigen, die die Aufgabe haben, das Wort zu verkündigen, das Wort auszulegen, das Brot auszuteilen, wird die unterstützen und freisetzen und helfen, dass sie ihre erste Priorität halten können. Weil sie sagt, wenn es denen gut geht, geistlich, die das Amt des Wortes haben, wenn es denen gut geht, dann wird es uns allen gut gehen. Dann müssen wir nicht andauernd auf die Uhr schauen bei der Predigt. Dann müssen wir nicht sagen, ja, wer predigt morgen? Ach so und so. Okay, ich glaube, morgen ist mein Angeltag. Sondern sagen wir, ja, jedes Mal, wenn ich komme, ich bekomme etwas. Es hilft mir. Es berührt mich. Es ist gut. Es gibt Licht. Es richtet mich aus. Es fordert mich heraus. Es ermahnt mich. Es bestätigt mich. Es bestärkt mich. Jedes Mal. Weil für die, die das Wort austeilen, gebetet wird. Weil man weiß, das ist nicht der einsame Job, den die da oben zu tun haben und wollen wir mal sehen, ob die gut vorbereitet sind. Sondern mein Hunger zieht das raus aus ihnen, was der Geist Gottes da hineingelegt hat. Mein Hunger, meine Sehnsucht, mein Verlangen, lebendiges Wort zu hören, wenn ich da sitze, zieht die Schätze Gottes heraus. Die Erwartung. Der Hunger setzt die Salbung frei. Und es könnte sein, dass jemand sehr gesalbt ist und sehr gut vorbereitet ist und kommt in eine Kühlschrankatmosphäre. Und er möchte gerne und sein Herz schreit. Aber das, was Gott ihm gegeben hat, kommt nicht heraus. Was kann das sein? Wenn Gott ihm was gegeben hat, dann wird Gott auch dafür sorgen, dass es herauskommt. Das ist nicht, was die Bibel sagt über den Dienst. Denk einmal an Jesus. War irgendwer mehr gesalbt als er auf dieser Erde? Niemals. Und es heißt von ihm, dass er keine Wunder wirken konnte in Nazareth. Er konnte nicht. Nicht, er wollte nicht. Er konnte nicht. Er hätte schon gerne gewollt. Aber er konnte nicht. Das sprengt das Konzept, das manche haben über den Dienst des Geistes und über Jesus. Aber das muss auch sein. Das Wort Gottes muss diese verkehrten Konzepte sprengen, damit wir fähig sind, ihm zu glauben. Denn bevor wir ihm glauben, glauben wir irgendwas anderes. Irgendwas glauben wir alle. Aber wenn wir ihm nicht glauben, wenn wir nicht glauben, dass die Dinge im Reich Gottes so sind, wie das Wort es sagt, dann glauben wir irgendetwas anderes. Und das nennt die Bibel Unglaube. Früher habe ich immer gedacht, Unglaube ist, ja, man kann eben nicht glauben. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Unglaube ist ein starker Glaube an die verkehrten Dinge, an die verkehrten Inhalte. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist immer wieder Raum hat, zu überprüfen, zu beleuchten, zu schneiden und klarer die Konturen zu zeichnen. Ich habe es irgendwo auch aufgeschrieben. Ja, Markus 6. Er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Mit anderen Worten, gemessen an dem, was eigentlich geplant war, waren das Marginalien, die sind kaum zu erwähnen. Da war eigentlich ja was ganz anderes geplant. Gott plant, und wenn der Mensch seinen Platz nicht einnimmt, wird der Plan Gottes verhindert. Das ist, was wir hieraus sehen. Und das ist das größte Problem, was wir hier haben in der europäischen Kultur. Diese Besserwisserei, dieses Kritisieren, dieses Vergleichen, dieses ich stelle mir das aber so vor und ich kann das nicht mir so vorstellen und ich kann das nicht und dies nicht und jenes und so weiter. Das ist unser Problem. Diese überhebliche Analysiererei. Ich lasse einmal ein E-Mail-Forum von Pastoren, geisterfüllte Pastoren. Und da war ein Bericht über, wie Gott Wunder wirkte in Menschen und ihnen Goldzähne gab. Und du hättest einmal sehen müssen, wie Menschen, die sagen, wir sind verpflichtet im Wort Gottes, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist, wie sie darüber hergefahren sind, darüber hergezogen sind. Und sagt, das kann nicht richtig sein, das kann nicht Gott sein, wenn diese Leute ganz andere Bedürfnisse und Probleme haben. Warum sollte Gott kommen und ihnen Goldzähne geben? Dann soll er sie doch heilen, wofür brauchen die alle Goldzähne? Und dann schrieb ein Bruder und sagte, ich war jahrelang Missionar, ich glaube irgendwo in Südamerika oder in Kuba, ich weiß nicht genau mehr. Und er sagte, das haben wir auf regelmäßige Art und Weise erlebt, dass durch das Gebet der Heilung der Heilige Geist kam und Menschen Goldfüllungen, Goldzähne bekommen haben. Er sagt, der Unterschied zu Kuba und Deutschland ist, wenn Gott es in Kuba tut, alle haben gejubelt. Wenn Gott es in Deutschland versucht, kommen die Theologen und sagen, das kann nicht sein, das kann nicht richtig sein, das kann nicht von Gott sein. Wenn das von Gott wäre, müsste das so sein und nicht so. Und sagt, das ist euer Problem, ihr lieben Brüder. Alles zeranalysieren, alles zerreden, alles, bis nichts mehr übrig bleibt, keine Substanz mehr übrig bleibt. Und das Wort Gottes wird uns helfen, von dieser Krankheit wegzukommen. Wenn Gott Goldzähne gibt, ich meine, wer soll es denn sonst tun? In manchen Orten ist es massenhaft, in wenigen Tagen so viel passiert. Die hätten aus der ganzen Region die Zahnärzte zusammenziehen können. Niemals würden so viele Goldplomben entstehen in der kurzen Zeit. Wenn Gott es tut, dann tut er es. Und vielleicht, wenn wir ganz hübsch unseren Mund halten und sagen, bitte erkläre uns, was die Botschaft ist, dann gibt der Heilige Geist noch eine wunderbare Erklärung dazu. Vielleicht auch nicht. Aber wir stehen einfach davor und sagen, Gott, du bist groß. Und ich kenne persönlich Menschen, die Goldblumen bekommen haben. Und das ist für sie so ein Trost in Stunden des Kampfes und der Bedrängnis. Sie machen ihren Mund auf, schauen in den Spiegel und sagen, Gott ist mit mir, ganz gewiss. Niemand kann mir das streitig machen. Das ist so eine Ermutigung. Zwei junge Leute aus Österreich auf einer Jugendkonferenz haben das bekommen. Ich glaube, sie haben eine Ermutigung im Glauben bekommen. Sie haben das so tief hineinbekommen in ihren Mund. Gott ist mit ihnen. Dass das, was Gott auch prophetisch geredet hat in dieser Konferenz über diese jungen Leute, das wird sie nie wieder verlassen. Die werden hineinkommen in ihre Berufung. Da kann die ganze Theologenwelt aufstehen und sagen, das ist alles Schnickschnack. Und Gott möchte Zeichen tun. Gott möchte Dinge geben, die uns Schubkraft geben, die uns ermutigen, die uns helfen, zu kämpfen, den Kampf des Glaubens. Und dieser Unglaube ist eine Pest. Dieser Unglaube hat den Dienst Jesu verhindert. Und wenn das Jesus passiert ist, dann wird das jedem anderen Evangelisten, jedem anderen Prediger, jedem anderen Pastor, jedem anderen Hauskreisleiter, jedem anderen, der versucht, ein bisschen zu weissagen in der Gemeinde, genau in der gleichen Weise erwischen. Nur weil seine Salbung nicht so stark ist wie bei Jesus, wird die Kritik der Leute noch eher den Lebensstrom zum Erliegen bringen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Inhalt der Weissagung vorbei, genau wie damals die Leute, oh, den kennen wir, mindestens seine Brüder. Oh, und das sind ja welche. Also was soll da schon Gutes kommen? Das wissen wir doch alles. Das kennen wir doch. Wir wissen die ganze Verwandtschaftsgeschichte. Was soll da Gutes kommen? Paulus sagt, dämpft nicht. Löscht nicht aus den Heiligen Geist. Wir haben diese schreckliche Möglichkeit, den Heiligen Geist auszulöschen, zu dämpfen, auszusperren, zu verjagen. Ist das nicht furchtbar? Oh, wenn wir nur immer wieder daran denken, dann kommen spontan diese Gebete, oh Gott, hilf mir, dass ich nicht auf diese Ego-Impulse reagiere und eingehe und dir wieder im Wege stehe. Hilf mir, dass ich kein Hindernis bin. Hilf mir, dass ich ein Kanal bin für dich, dass ich dich nicht hindere. Der Unglaube hat den Dienst von Jesus gehindert, den Fluss des Heiligen Geistes aufgehalten. Die erste Generation von Israelis, Kinder Gottes, das Volk, das auserwählte Volk Gottes, befreit aus der Knechtschaft, hat Taten Gottes gesehen, wie xxx Generationen vor ihnen nicht. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, mit Gott zu kooperieren. Und dann den zweiten Teil auch zu erleben. Nicht nur die Errettung aus Ägypten heraus, sondern jetzt das hineingebracht werden in das Neue. Um in das Neue hineingebracht zu werden, war viel mehr Kooperation von ihnen erwartet und gefordert, als herauszukommen aus dem Alten. Da haben sie nicht viel getan. Sie haben nur in einer Nacht simple Anweisungen befolgt. Der Würgeengel geht durch die Straßen und schlägt die Erstgeburt. Bleibt im Haus. Wer rausgeht, wird sterben. Bleibt im Haus. Schlachtet das Lamm, esst das Lamm restlos auf. Das waren ganz einfache Anweisungen. Streicht das Blut an die Türpfosten. Ganz simple Dinge. Sie haben es getan und sie haben die Errettung erlebt. Aber was sie dann tun sollten, um reinzukommen in ihre Bestimmung, in ihre Berufung, in das Neue, war mehr als nur in einer Nacht ein paar richtige Dinge zu tun. Und es heißt, wegen ihres Unglaubens konnten sie nicht hineinkommen. Wegen ihres Unglaubens. Hebräer 4 ist das. Komm, wir schlagen das mal auf. Er ist am Ende von Kapitel 3. Und wir sehen, Kapitel 3, Vers 19, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Ihr eigener Unglaube hat sie gehindert, den Plan Gottes erfüllt zu sehen. Der Plan war da, es war alles vorbereitet. Sie hätten es haben können und sie haben es verpasst. Wegen ihres Unglaubens. So, Unglaube ist ein Feind, der uns bestiehlt, der uns beraubt, der uns hindern will. Und Unglaube muss überwunden werden. Und es wird geschehen durch diese Hingabe an das Wort Gottes, durch dieses sich einlassen auf das, was Gott gesagt hat, auch wenn es keinen Sinn macht, auch das, auch wenn ich das mir alles ganz anders vorstelle, auch wenn ich sage, ja, irgendwie weiß ich nicht, kann ich damit nichts anfangen. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn das nicht in unser Spatzenhirn reingeht, ist es immer noch die Wahrheit. Und dann können wir sagen, Herr, ich verstehe nur Bahnhof, aber es ist dein Wort und ich ehre dich und ich sage, es ist so, wie es hier steht und nicht so, wie ich es fühle. Es ist so, wie du es sagst und nicht, wie ich mir das vorstelle. Und worin hat sich ihr Unglaube geäußert? In Kapitel 3, Vers 10. Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Weil sie festgehalten haben an ihren Vorstellungen, an ihren Erwartungen, an ihren Bildern von Gott, an ihren Ideen, wie Gott sein müsste, wie Gott handeln müsste und wie sich die Liebe Gottes ausdrückt. Sie haben einen machtvollen Gott gesehen, der die größte militärische Macht des Altertums in den Staub gebracht hat. Und dann kommen sie an einen Teich mit bitterem Wasser und statt zu sagen, der Gott, der mit den Ägyptern fertig geworden ist, kann auch ein bitteres Wasser trinkbar machen. Und wenn wir dieses Wasser nicht trinken sollen, dann wird er Wasser vom Himmel geben oder irgendetwas anderes, wird ihm schon einfallen. Er ist grenzenlos. Aber statt darin fest zu bleiben, statt in Anbetung zu bleiben, in Dankbarkeit zu bleiben, sofort fingen sie an zu murren, sich zu beschweren und zu klagen. Und wenn Gott wirklich Liebe wäre, dann würde er uns nicht diesen Teich hier mit bitterem Wasser geben. Also die Umstände beweisen, dass Gott nicht für uns ist. Wo kam ihr Gottesbild her? Aus ihren verkehrten Erwartungen, aus den Umständen. Und wenn wir nicht im Heiligen Geist leben, wenn wir nicht gegründet sind im Wort Gottes, machen wir heute genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Unser Bild von Gott kommt dann nicht aus dem Wort, sondern es kommt aus den Umständen und den nicht erfüllten Erwartungen, die wir hatten an Gott, wie er sich benehmen müsste, wenn er wirklich Liebe wäre. Und die einzige Chance, da rauszukommen, aus dieser Prägung, aus diesen eigenen Urteilen und eigenen Entscheidungen, was ist denn jetzt Gott und was ist Liebe und wie wird er sich verhalten und was ist zu erwarten? Wir müssen aus all diesen Dingen oder wir müssen in all diesen Fragen nur das Wort sprechen lassen. Wir können an der Geschichte der Jünger sehen, obwohl sie 3 Jahre mit Jesus waren, hatten sie noch ihre eigenen Vorstellungen. Kannst du dich erinnern, Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Matthäus 24, das Evangelium vom Reich wird verkündigt werden, alle Nationen in der ganzen Welt zum Zeugnis. Das hat er ganz klar mehrmals gesagt. Für alle Welt ist es, nicht nur für die Juden. Dann kam Pfingsten, kam die neue Dimension der Kraft Gottes, der Gemeinschaft mit Gott. Gott war ihnen so nah wie nie zuvor, weil er jetzt durch den Heiligen Geist in ihnen wohnte. Aber im Verstand hatten sie immer noch ihre eigenen Vorstellungen. Apostel! Lies mal Apostelgeschichte 10 und 11, wie Petrus dann durch übernatürliche, spektakuläre Ereignisse gerufen wird zu dem Heiden. Bis der Heilige Geist fiel. Keiner konnte glauben, dass etwas mit dem passieren könnte. Und als es passierte, sagte er, auweia, wie werde ich das meinen Apostelkollegen zu Hause erklären? Sagte, nur gut, dass der Engel war, nur gut, dass die Vision war, nur gut, dass diese übernatürlichen Zeichen waren, die alle bestätigen, Gott hat mich dahin geführt und ich habe ja nichts getan. Ich habe ja nur geredet und der Heilige Geist fiel. Also bitte, was wollt ihr mit mir? Und es hat einen erheblichen Tumult gegeben, weil sie das erstmal verarbeiten mussten. Ja, dann ist ja das Evangelium für alle Menschen in der ganzen Welt, alle Nationen. Jahre nach Pfingsten, wo sie schon den Heiligen Geist hatten, fiel der Groschen. Jahre nach Pfingsten. Was können wir daraus lernen? Wenn Apostel, die 3 Jahre mit Jesus gegangen sind, dann so eine machtvolle Ausgießung des Heiligen Geistes erleben, so eine gewaltige Erweckung erleben, nach Jahren immer noch Festungen und menschliche Vorstellungen haben, sollten wir mindestens die Wahrscheinlichkeit einräumen. Wahrscheinlich ist es nicht nötig, aber mindestens die Wahrscheinlichkeit einräumen, dass wir vielleicht auch irgendwelche Festlegungen, Festungen, Muster haben, Ideen haben über wie Gott ist und wie er sich zu benehmen hat und wie sein Wirken ist. Und sollten immer schön vorsichtig gehen und immer sehr, sehr offen sein und immer bereit sein, neue Dinge zu lernen. Ich kann mich an meinen eigenen Werdegang erinnern. Ich war viele Jahre, ich denke über 10 Jahre, und ich hörte zum ersten Mal von dieser Idee, dass beim Segnen die Kraft Gottes von dem, der segnet, ausgeht zu dem, der gesegnet wird. Und als ich das hörte zum ersten Mal, habe ich gesagt, nee, niemals. Das ist New Age. Mit Kraft, die von Person zu Person hin und her und so. Das gibt's nicht. Das ist New Age. Das ist nicht in Ordnung. Habe ich so ganz spontan empfunden. Man empfindet ja nicht ohne Grund irgendwas. So tief und so fest. Wir können sehr tief und sehr fest eine Menge empfinden und es ist totaler Müll. Lass uns nicht gründen auf unsere Empfindungen und auf unser Verständnis. Und wenn das Gott wäre, dann würde das alles so und so. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir unsere Gedanken erneuern. Ich war so kontra mit dieser Idee. Beim Segnen geht Kraft von der Person zu der gesegnet werden soll. Du, wo sind wir denn hier? Ist das jetzt hier irgendwie spiritistische, komische Dinge hier? Gehen da irgendwelche Dinge hin und her? Das kann nicht sein. Und dann habe ich die Bibel studiert. Und dann kam ich zu Markus 5. Und die Frau sagte sich, wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Und sie ging in der Menge und sie berührte Jesus. Und dann sagte Jesus, er fühlte, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Die Frau berührt ihn und etwas geht von Jesus aus und die Frau wird geheilt. Dann liest du in Lukas, viele begehrten ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Kraft ging von ihm aus. Ja, aber das war ja Jesus. Ich meine, ich bitte dich. Apostelgeschichte 19. Paulus legt Schweißtücher auf die Kranken, auf die Dämonisierten. Schweißtücher, die er an seinem Leib getragen hat oder in der Hosentasche hat und sich die Nase geschneuzt hat.